Auf geht's in die Big Show 564 mit einem fantastischen Duo, das gemeinsam bei uns schon öfter am Start war und auch Fußball gespielt hat. Zum einen von Sky Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen.
Und Thomas Wagner. Selbstverständlich RTL und auch wieder Sky. Servus, Thomas.
Schönen guten Morgen. Und man muss sagen, wir haben nicht nur zusammen hier gesessen und Fußball gespielt, sondern wir haben zusammen auch Europa bereist. Und ich denke immer noch mit einem Lächeln im Gesicht an eine wahnsinnige Reise mit Toni nach Saloniki. Zum Beispiel.
Kommt da noch was, Toni? Was müssen wir wissen über diese Reise nach Saloniki?
Wir müssen wissen, dass wir, was wir bis schon in dieser Sendung kundgetan haben, mit keinen großen Erwartungen hingefahren sind und wurden so dermaßen überrascht, zudem noch am Spieltag selbst, glaube ich, Karnevalsbeginn oder Karneval war.
Karneval in Saloniki, genau.
Und dementsprechend war dann auch das ganze Rahmenprogramm letztlich um die Reise.
Herrlich, herrlich, gut.
Auch Saloniki gegen Schalke 04 in der Europa League im 16. Finale, 8.
Genau.
Finale, wie sowas.
Genau.
Ja, sehr gut. Hört sich überragend
an. Und natürlich, wer noch nicht in Saloniki im Stadion war, und gerade deswegen war auch der Aha-Effekt so groß, dass Tumba ist allemal eine Reise wert.
Sagt Toni
da
zu mir.
Wenn die Lichter angingen, dann gingen bei uns beiden die Lichter aus, sozusagen.
Ich sag dir eins, Jens, und dann können wir es auch beenden. Der sagt zu mir eine Dreiviertelstunde vorm Spiel, was hier gleich los ist, das hast du noch nicht gehört. Sag ich, wie? Hier ist eine Laufbahn und hier ist kein Dach. Was redest du? Und dann beim Einmarsch der Mannschaften hat er mich angeguckt und ich dachte, mir fliegt wirklich alles aus dem Gesicht. Also das war Wahnsinn, wirklich.
Großartig. Es gibt so viele schöne Themen im Fußball. Dir fliegt alles aus dem Gesicht. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat von euch beiden, aber gestern auf Twitter, da war dieser australische TV-Reporter, der ganz genau zugeschaut hat beim Elfmeterschießen, wo sich die Australier dann für die WM qualifiziert haben. Aber Thomas, ich maul ja immer über den Fußball. Ich weiß, du und Toni ja auch, wir interessieren uns auch für andere Sportarten. Aber das finde ich dann, das ist halt das Großartige am Fußball. Gerade wenn es um die Fußball-Weltmeisterschaft geht, dass das halt wirklich der einzige globale Sport ist, der die Menschen so mitnimmt. Wer es gesehen hat, dieser Reporter, gebannt mit dem Blick auf den Fernseher, ist ausgeflippt, die Leute um ihn herum aus. Auch sowas gibt dir halt kein anderer Sport. Und deshalb bestätige mich oder widerspreche mir, Thomas, ist der Fußball am Ende des Tages halt leider doch die beste Sportart.
Ich bin in allen Punkten bei dir, weil ich glaube, alleine die WM-Teilnahme an sich, weil ich meine, von den 32 wird es ja auch wieder viele Enttäuschte geben, das ist ja für ein Land sowas von wichtig, weil man das Gefühl hat, das ist die Eintrittskarte auf die Weltbühne. Und von, glaube ich, 207 Ländern, die wir mittlerweile haben, kommen halt nur 32 hin. Und deshalb ist das für viele halt sowas Besonderes. Und Australien ist ja eigentlich ein großes Land, eine große Nation. Und die haben ja eine ganz andere Sporttradition. Aber was denen auch der Fußball bedeutet, da bin ich dann schon bei dir. Deshalb finde ich es zum Beispiel auch gar nicht schlimm, dass es auf 48 erhöht wird, weil die Anzahl der Spiele auch nicht erhöht wird. Also Fußball, hast du vollkommen recht, hat diese Bedeutung, obwohl ich gestern schon traurig war, weil ich mag zwar Eintracht Trier, aber die tragische Geschichte der Stuttgarter Kickers geht weiter. Also das fand ich gestern Abend das bitterste Fußballereignis.
Erzähl mal bitte, Entschuldigung, oder Toni, erzähl du, was ist mit den Stuttgarter Kickers passiert? Mir ist es entgangen.
Naja, also ich muss mich den Worten von Thomas Wagner absolut auch anschließen, zumal ich komme ja aus Stuttgart und bin dem Verein sehr nahe und sehr verbunden, weil ich da selber Jahre verbracht habe. Insofern muss man jetzt sagen, na, die, skandalöserweise sind die in der 5. Liga mittlerweile abgerutscht oder in die 5. Liga abgerutscht. Und gestern war dann sozusagen das zweite Spiel. Es gibt so einen Dreierwettbewerb, so einen Dreiervergleich. Jede Mannschaft spielt gegen jede. Ohne Hin- und Rückspiel, also es gibt dann letztendlich für jede Mannschaft oder für jeden Club zwei Spiele. Die Kickers haben das erste Spiel 3-0 gegen Stadt Allendorf gewonnen. Trier hat das Spiel, hat sein Spiel gegen Stadt Allendorf 5-0 gewonnen. Und dann ging es halt darum, sozusagen, wer kommt zwischen Trier und Kickers weiter. Kickers zweimal rot gesehen, während den 90 Minuten spät in Rückstand geraten, dann spät ausgeglichen. Aber sie hätten das Spiel natürlich gewinnen müssen. So ist Trier jetzt aufgrund der Tordifferenz in der Regionalliga.
Was übrigens ein Scheißmodus ist, weil im ersten Spiel gewinnen die Kickers 3-0. Das heißt, Stadt Allendorf hat gar keine Chance mehr.
Genau.
Weil die müssten ja ihr Spiel praktisch 5-3 gewinnen und dann hoffen, dass Trier noch was macht. Und somit war das 5-0 da und damit war der Weg geebnet im Heimspiel gestern im ausverkauften Moselstadion, was natürlich auch was hat. hat ein Unentschieden gereicht, zwei Platzverweise für die Kickers, trotzdem eigentlich die bessere Mannschaft und noch eine Chance. Also das ist der Fußball, den ich dann auch mitlebe, muss ich sagen.
Woher weißt du das, Thomas?
Die Kickers ja auch am letzten Spieltag der regulären Saison waren die... Bis zur 94. Minute, als der Konkurrent sozusagen auf der anderen Seite dann sein Spiel in der 94. Minute gewonnen hat durch einen Eckball. Also durch die letzte Aktion.
Genau. Und ich habe es gesehen gestern auf dem YouTube-Channel von Eintracht 4.
Okay, ich dachte, du wärst vor Ort gewesen. Jetzt muss ich will irgendwie zu Sadio Mané kommen, zur deutschen Nationalmannschaft, aber Toni, das berührt mich jetzt schon. Du sympathisierst ja auf jeden Fall mit dem VfB. Ich glaube, das darf man als gegeben annehmen, aber die Kickers sind der Stadtrivale. Jetzt bist du denen auch nahe. Wie funktioniert das?
Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ausgewiesener Fan bin, weder vom einen Verein noch vom anderen. Also ich bin in der Stadt geboren und wenn man mit beiden Vereinen zumal auch entweder gegen sie spielt in der Jugend oder für sie spielt, später dann den VfB Stuttgart als Reporter lange Jahre begleitet habe, also sprich alles mitgemacht habe, Junge Wilde, damals unter Magath, dann 2007 diese Meisterschaft am letzten Spieltag gegen Cottbus, plus natürlich auch noch, man muss dementsprechend auch sagen, die ganzen Abstiege und Aufstiege wieder. Ist jetzt nicht so, dass mir der Verein egal ist, aber ich kann schon sagen, also ich bin Stuttgarter und beide Vereine sind mir sozusagen, also ich habe beide Vereine sehr gerne.
Ich weiß, wie du jetzt den Übergang schaffst, lieber Jens.
Bitte.
Sarsenesi war gestern im Stadion, der hat bei Eintracht Trier früher gespielt, ehemaliger Dortmunder. Und der ist ja der Halbbruder von Antonio Rüdiger. Und so haben wir eine elegante Überleitung zur Nationalmannschaft.
Herrlich, sehr elegant. War es am Samstag? Aber
ich bin auch von Antonio Rüdiger, der bei VfB Stuttgart gespielt hat, ja auch zur Nationalmannschaft kommen.
Ganz genau.
Das sind Übergänge, die kannst du nicht ausdenken. Ich habe noch das Bild vor mir, Thomas Wagner neben dem Rekordnationalspieler. Und du hast ihm auf Instagram dann auch recht gegeben, nach dem 1:1, dass ich glaube, die These von Lothar Matthäus war und auch deine, dass der deutschen Nationalmannschaft ein Anführer fehlt. Hat dieses 5:2, das ja eigentlich ein 5:0 war, gegen Italien, Thomas, hat das irgendwas geändert in deiner Einschätzung?
Meine Einschätzung ist eigentlich relativ klar. Wir haben enorme Problemfelder in der Nationalmannschaft. Ich traue uns aber zu, und das ist kein Widerspruch, Weltmeister zu werden, weil es nicht mehr die Übermannschaften wie früher gibt. Und du siehst daran, dass Italien Europameister geworden ist. Und alle haben geschwärmt von Italien. Und ach, wie verdient das gewesen wäre, wenn wir uns an das Halbfinale erinnern, wie die Spanier die Italiener an die Wand gespielt haben. Ja, ja. Ich sage übrigens nicht, dass es unverdient war, weil die Italiener haben schon einen guten Spirit entwickelt. Ich mag übrigens die Italiener auch, nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Aber die haben ein überragendes Spiel gemacht. Und das war das Spiel gegen Belgien. Die hatten gegen
Österreich.
Spanier.
Ja, die hatten gegen Österreich schon Glück.
Gegen Österreich, ganz genau. Gegen Österreich Glück gehabt, gegen Spanien waren sie schlechter und gegen England war es ein ausgeglichenes Spiel. So, und so kannst du halt auch ein Turnier gewinnen. Und das kann Deutschland sicherlich auch immer. Für mich gab es eigentlich vor ein paar Wochen drei Mannschaften, die ein bisschen drüber standen. Das waren die Franzosen, die aber im Moment, glaube ich, also von den Einzelspielern, die aber irgendwie so wie die Deutschen so ein bisschen wirken bei der letzten WM. Die Engländer, habe ich eigentlich gedacht, wären jetzt reif, aber das muss einem schon Sorgen machen, weil du gehst ja auch mit einem Gefühl in so ein Turnier und 4:0 gegen Ungarn darfst du dir halt nicht erlauben. Bleibt im Moment mein Favorit Argentinien, weil so ein bisschen letztes Jahr dieser Titelfluch in der Nationalmannschaft bei Messi abgearbeitet ist. Seitdem wirkt der ja ganz anders und auch die Mannschaft. Und kommen wir auf Deutschland. Die können eigentlich in jedem Spiel den Gegner schlagen, aber wir haben keine Nummer 9. Das ist dramatisch, weil wir ja damals geglaubt haben, wir müssen so spielen wie die Spanier. Und letztlich muss ich auch sagen, halte ich unsere Abwehr auch nicht für so stabil, dass du zum Beispiel in 7 Spielen 5:0 spielst. Wir sind fragil auf den Außenverteidigerpositionen. Ich halte Antonio Rüdiger und übrigens in der Nationalmannschaft nicht für diesen Weltklasse-Spieler, den alle in ihm sehen. Also bei Chelsea hat er überragend gespielt, aber da ist auch immer noch ein Bolzen drin und nicht so eine Souveränität. Süle hat sich noch nicht gefunden, Schlotterbeck hat Anlagen. Ich mag das, wie der spielt, aber wenn du in jedem Spiel einen schweren Bock drin hast, das kann es auch nicht sein. Also summa summarum, die Nationalmannschaft ist mit der von 90 nicht vergleichbar und trotzdem können wir Weltmeister werden.
Was mir gefallen hat, Toni, und ich kann Thomas natürlich nur zustimmen, weil das besser weiß ich, aber was mir gefallen hat, gerade jetzt am Dienstagabend in Mönchengladbach ist einfach das Tempo vorne drinnen. Also wenn du Werner, wenn du Sané, wenn die ins Laufen kommen, das macht schon Spaß zuzuschauen. Keine Frage, sondern nur eine Feststellung und bitte um deine Einschätzung.
Ja, also ich denke, wir brauchen uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, wenn die Jungs Raum haben, dass es schön anzuschauen ist. Aber die Frage ist natürlich auch, wie viel Raum gibst du ihnen? Ich würde jetzt letztlich dieses Spiel gegen Italien gar nicht so hoch hängen, weil 3 Tage vorher war irgendwie alles schon wieder nahe an einer Krise bei dem 1:1 gegen Ungarn. Ich weiß nicht, man sollte da irgendwie einen gewissen gesunden Mittelweg finden. Man sollte auch diese Spiele am Ende der Saison einfach nicht überbewerten. Ich bin jetzt auch, als Thomas seine Ausführungen gehabt hat, auch an dem Punkt hängen geblieben, wenn man die Engländer schaut, die gestern 0:4 zu Hause verlieren, das kann ja normalerweise eigentlich auch gar nicht sein. Aber ich denke, diese Mannschaft ist halt einfach komplett auch mit den Kräften am Ende. Und ich habe das Spiel jetzt gestern Abend nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass Mancini irgendwie die Hälfte der Mannschaft oder die ganze Mannschaft ausgetauscht hat. Also solche Spiele darf man eigentlich nicht überbewerten, also sowohl im negativen als auch im positiven Sinne. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, klar ist natürlich auch, dass ein Werner und ein Sané einfach Raum brauchen für ihr Spiel. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, höre ich über die gesamte Saison, dass Sané sein Spiel noch verbessern muss. Insofern glaube ich, dass der Spieler noch einiges schuldig geblieben ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob er es dann schafft, auch noch überhaupt in seinem Kopf den Schalter umzulegen bis zur WM.
Ja, schauen wir mal, ob er mitfahren darf. Diesmal, Thomas, was mir gestern Abend ein kleines bisschen, sagen wir mal so, komisch vorgekommen ist im ZDF-Kommentar, dann auch immer wieder dieses Kleinreden der Nations League. Ja, es ist eigentlich schon ein offizieller Wettbewerb, aber dann ist es ja eigentlich eh nicht und wer braucht das schon? Also wenn ich sehe, gut, die Italiener nicht, aber wenn ich sehe, mit welcher Kapelle die Deutschen aufgefahren sind, auch mit welcher Kapelle die Franzosen am Tag davor gegen Kroatien dazu kommen wir gleich, Toni, aufgefahren sind. Also ich finde mittlerweile schon, okay, der Wettbewerb ist neu, aber ich finde schon, dass man den ernst nehmen könnte. Thomas.
Ganz klar, Team Huber. Ich finde, es ist fast sogar der gerechteste Wettbewerb. Du spielst 6 Vorrundenspiele, es kommt nur der erste weiter. Klar, es hat nicht die Tradition und diese geballte Zeitspanne dann wie eine WM oder EM, aber für mich ist es ein hochwertiger Wettbewerb. Es ist für mich 10-mal lieber, du spielst gegen England, Italien und Ungarn, als diese völlig sinnlosen Freundschaftsspiele mit so einer zweit- oder drittklassigen Kabelle oder diese WM-Qualifikationsspiele. Sehr grausam, gegen wen du da spielst. Und ich verstehe auch diese Diskussion gar nicht, aufgebläht und so. Nein, es ist nicht aufgebläht. Es sind nicht mehr Länderspiele als früher und es ist endlich mal ein hochwertiger Wettbewerb, der, glaube ich, in 20 Jahren noch anders gesehen wird als heute.
Da bin ich komplett bei dir, nur das Problem ist halt einfach, der Zeitpunkt dieser Spiele war halt einfach falsch gewählt.
Ja, da müssen wir nicht drüber reden, aber das liegt ja eh daran, weil du von letztes Jahr ein bisschen was zeitlich mit Corona mitgeschleppt hast und weil du diese Wahnsinnsterminierung der WM hast. Da bin ich vollkommen bei dir, Toni.
Ja, weil es sind ja im Endeffekt ist es ja wie ein WM-Modus oder ein EM-Modus, du spielst alle 3 Tage gegen einen hochwertigen Gegner.
Genau, am Ende einer Saison, klar. Aber vom Wettbewerb her finde ich das richtig gut.
Jetzt habe ich am Montag, Toni, ich habe dir ein Bild geschickt. Ich habe auf meinem großen Screen natürlich Dänemark gegen Österreich mir angeschaut. Österreich chancenlos am Ende des Tages, muss man sagen, auch wenn die Tore komplett deppert gefallen sind, so wie sie gefallen sind, aber Dänemark klar besser. Haben noch alle so gesehen. Und am kleinen Screen aber habe ich mir die Franzosen gegen Kroatien angeschaut. Und Kroatien, ja, geht früh in Führung. Mit durch den Elfmeter von Modric, der auch gehalten hätte werden können. Aber wenn ich diesen alten Modric sehe, da geht mir das Herz auf, Toni. Das macht mir so Freude, weil da sind wir wieder dort, wo ich heute begonnen habe. Dem scheint es immer noch so einen wahnsinnigen Spaß zu machen, für sein Land zu spielen. Das ist einfach schön zuzuschauen. Und wie hoch muss man dieses Spiel der Kroaten in Frankreich hängen, aus deiner Sicht?
Naja, wie du ja selbst weißt, hat der ganze Zyklus für Kroatien ja nicht so besonders gut angefangen mit dem 0:3 gegen Österreich. Also da war auch schon also eine Untergangsstimmung gemalt worden. Aber was jetzt natürlich, weil ich vorher gesagt habe, der Zeitpunkt der Spiele ist total unglücklich. Aber ich glaube, für Kroatien waren diese Spiele jetzt unheimlich wichtig, um sich zu finden, weil diese Mannschaft war so, stand so ein bisschen im Nirgendwo. Man wusste nicht so richtig, wohin der Weg geht letztendlich, weil man sich noch selbst gesucht hat. Und durch die Spiele gegen Frankreich zu Hause, in Dänemark und in Frankreich nochmal, hat diese Mannschaft jetzt durch diese drei Spiele einfach noch einen kompletten neuen Schub und eine komplette neue, einen neuen Charakter entwickelt, zumal jetzt irgendwie, wie du selbst gesagt hast, ne, also ein Modric, der ja so eine lange Saison hinter sich gehabt hat und dann auch noch das Champions-League-Finale gespielt hat und gewonnen hat, dass der, obwohl er jetzt mal eine Halbzeit geschont wurde, dass der auf so einem hohen Niveau noch Fußball spielt, ist, also wenn du selbst sagst, da geht dir das Herz auf, da geht mir auch das Herz auf, also als rein als Fußballer, wenn man ihn sich als Fußballer anschaut, da ist es völlig egal, welches Nationaltrikot er trägt. Ich habe jetzt neulich in einer Gruppe geschrieben, ich habe jetzt einige Mittelfeldspieler wirklich in meinem Leben gesehen und da würde ich jetzt vielleicht Diego Maradona ausklammern, weil es ja eigentlich eher so ein offensiver Mittelfeldspieler ist, aber zumindest auf der Position, aber ich habe keinen besseren gesehen als Luka Modric, weil das ist ein Spieler, der nicht nur aufgrund seines Alters, sondern aufgrund der Art und Weise, wie er Fußball spielt, und so einen hat man immer wieder gerne begeistert. Also das ist einer, dem kannst du egal in welcher Situation den Ball zuspielen und der weiß, was mit ihm anzufangen. Und der bringt so eine Ruhe und so eine Überlegenheit am Ball mit und so eine Technik, dass der wird eingewechselt gegen Dänemark und hat so einen Einfluss auf dieses Spiel und dreht dieses Spiel für Kroatien, obwohl er gar nicht getroffen hat. Und auch der Elfmeter gegen, wie du selbst gesagt hast, gegen Frankreich, der war haltbar. Aber was der dieser Mannschaft bringt, also Hut ab, das ist ein ganz großer Sportler.
Vor der Pause, Thomas, magst du noch was sagen zu Luka Modric? Weil ich meine, Maradona muss man aus jedem Vergleich ausnehmen, weil er einfach der Beste aller Zeiten war.
Ja, man ist ja auch immer die Frage, auf welchen Typ Mittelfeldspieler stehst du dann auch so ein bisschen. Ne? Magst du so jemand wie zum Beispiel Gerrard, der gefühlt zwar auch eine gute Technik hatte, aber zu jeder Zeit praktisch, wenn nichts mehr ging, auch ein Tor schießen konnte oder sowas. Was mir bei Modric total imponiert, ist, der kann Tempowechsel. Der ist auch keiner, der jetzt nach einem guten Turnier dann sagt, ach, ich trete jetzt zurück und konzentriere mich auf den Verein, sondern für den ist, wenn Kroatien ruft, ist er da. Der hat eine unfassbare Technik. Du hast das Gefühl, der läuft einfach immer weiter. Und wenn der 46 wäre, würde der noch laufen. Also es ist einfach ein Genuss für jeden Fußballfans, Modric zu sehen. Ob es jetzt so ist, wie Toni sagt, er hat nie einen besseren gesehen. Oder ob man sagt, er gehört vielleicht zu den 10 allerbesten Mittelfeldspielern über Dekaden hinweg. Aber ich finde ihn einfach super. Und wenn wir dann den Quervergleich haben zum Weltklasse-Spieler Toni Kroos, finde ich Modric wertvoller als Kroos.
Pause.